I thought it's a pity, it's a shame. A lot of other mayors were thinking the same thing. If George Bush can't do it, then we can do it on a local level.
Gene Hyde ist Förster, Stadtförster in Chattanooga, um genau zu sein. Und er war stocksauer, als George W. Bush 1997 der Welt klarmachte, was er vom Klimaschutz hielt. Fast 200 Staatschefs haben damals ihre Unterschrift zur Verringerung der Treibhausgase geleistet. US-Präsident Bush gehörte nicht dazu. Gene Hyde blickt heute mit Stolz darauf zurück, dass sich der Bürgermeister von Chattanooga und viele andere in den USA damals entschlossen, ihr eigenes Kyoto-Protokoll durchzuziehen. Und Chattanooga hatte es wahrlich bitter nötig. Der Ort im Südosten war einer der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte in den USA und ein Zentrum der Schwerindustrie. Eisen, Kohle und Stahl bestimmten das Leben in der Stadt. Sie machten aus Chattanooga einen Ort, in dem eigentlich niemand mehr wohnen wollte.
The Federal Environmental Protection Agency says the pollution level reached emergency proportions Tuesday night.
In 1969, Walter Cronkite.
Der berühmteste Nachrichtensprecher der USA, Walter Cronkite, bescheinigte Chattanooga 1969, was eigentlich alle längst wussten. Der Ort am Tennessee River war die dreckigste Stadt des ganzen Landes. Der eigene industrielle Erfolg hatte Chattanooga auf grausame Weise eingeholt, erinnert sich Stadtförster Hyde.
The air pollution was so bad that at times
die Luftverschmutzung war so groß, dass Autofahrer am Tage ihre Scheinwerfer einschalten mussten, um etwas zu sehen. Die Milchflaschen, die der Milchmann um 5 Uhr vor die Haustüre stellte, waren um 7 Uhr so schmutzig, dass die Hausfrau sie abwaschen musste, bevor sie sie in den Kühlschrank stellte.
Dass sich Chattanooga einen Stadtförster leistet, hat damit zu tun, dass die Stadt heute Bäume will und keine Schornsteine. Wer von oben auf die Stadt blickt, sieht, dass mehr als die Hälfte der Stadtfläche grün ist. In New York City sind es dem riesigen Central Park zum Trotz nur 16%. Downtown Chattanooga. Ein Elektrobus surrt vorbei, Radwege säumen die Straße. Sogar die Polizei fährt Fahrrad in schicken Shorts und mit schwarzem Helm. Auf einem Parkplatz ein Schild. Green Line Spaces are for fuel-efficient cars only. Wer hier parken will, kommt besser in einem sparsamen Auto, sonst gibt es ein Knöllchen. Der Innenstadt von Chattanooga sieht man die schweren Zeiten immer noch an. Baulücken künden von der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, wenn auch an vielen Stellen investiert worden ist. Immer mehr elegante Geschäfte haben sich in den alten Kontorhäusern niedergelassen. 120 Millionen Dollar hat sich die Stadt alleine die Neugestaltung des Flussufers kosten lassen. Heute kann man am Tennessee River mühelos stundenlang auf bestens präparierten Fahrradwegen fahren. Auch über den Fluss geht es per Rad. Und dabei wäre die Walnut Street Bridge fast abgerissen worden. Jetzt ist die Holzbrücke ein historisches Denkmal und verdankt ihre Erhaltung einer Initiative von engagierten Bürgern aus Chattanooga.
Eine Gruppe von Bürgern hat sich zusammengetan und sich an den Staat Tennessee gewandt. Ihr Vorschlag lautete, wenn wir so viel Geld zusammenbringen, wie ihr für den Abriss ausgeben würdet, könnte die Brücke dann stehen bleiben? Und sie haben es geschafft, genug Geld aufzutreiben und die Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer zu erhalten. An Sommerabenden ist es hier voller Menschen.
Ruth Thompson arbeitet für Outdoor Chattanooga, einer Firma, die mit Freiluftaktivitäten ihr Geld verdient. Die Eventkoordinatorin mit sportlich grauer Kurzhaarfrisur wartet am Flussufer. Helm, Radlerhose und praktisches T-Shirt sind ihre Bürokleidung. Ihre Heimatstadt zeigt sie am liebsten auf zwei Rädern.
Okay, what you're seeing behind me is the McClellan Island Wildlife Sanctuary.
Hinter mir sehen Sie das McClellan Island Schutzgebiet. Diese 18 Morgen große Insel in der Mitte des Tennessee River steht unter dem Schutz von Privatleuten. Man kommt nur per Boot dahin. Auf der Insel gibt es einen Campingplatz und einen Wanderweg, der einmal ringsherum führt. Und wir haben dort eine Kolonie mit amerikanischen Graureihern. Außerdem leben da draußen Flussotter. Ein wirklich großartiger Platz, mitten in der Innenstadt von Chattanooga.
Der fragwürdige Titel »Schmutzigste Stadt der USA« war Ende der 1960er Jahre ein Weckruf, meint Ruth Thompson. Vorher wollte niemand bleiben. Jeder, der in die Stadt hinein musste, fuhr so schnell wie möglich wieder hinaus.
Wir haben die Luft verschmutzt. Wir haben uns selber krank gemacht. Und wir hätten um ein Haar auch noch unsere Lebensader, unseren Fluss zerstört. Wir hier in Chattanooga verlassen uns nicht gerne auf die Regierung in Washington, sondern lieber auf den Einzelnen. In unserer Form der Demokratie passiert der Wandel von unten nach oben.
Aufgeregte Drittklässler mit großen, verwunderten Augen machen einen Ausflug zum Bürgermeister. In Chattanooga werden selbst die Kleinsten zu Umweltschützern erzogen. Auf dem Weg schauen sie noch beim Stadtrat vorbei und dürfen in die Werkstatt für Verkehrszeichen. John Van Winkle ist Ingenieur für Verkehrswesen und als solcher zuständig für die Ampeln der Stadt. Die natürlich keine normalen Ampeln sind. Die Stadt hat längst alle herkömmlichen Glühlampen ausgetauscht und durch energiesparende LEDs ersetzt, erklärt der Ingenieur den Kindern geduldig. Schon die Schüler sollen wertschätzen, was ihre Stadt für die Umwelt tut und Spaß dabei haben, auch wenn Herr Van Winkle seinen erhobenen Zeigefinger nicht ganz verbergen kann.
We want to educate them about what we do. They didn't realize how big the signals were. Of course, they're really on their way up in the air. They don't look that big. They have a lot of fun.
Kinder wüssten schließlich nicht, wie groß die Lampen in den Ampeln seien, weil die ja sehr hoch hingen, fügt Van Winkle noch hinzu, der auch Mitglied im Komitee für Umweltschutz ist. Dass schon die Kinder lernen, dass Nachhaltigkeit zu Chattanooga gehört, wie Elvis zu Memphis, das war nicht immer so. Der Vater dieser Bewegung ist Ron Littlefield, der die Geschicke der Stadt bis zum März dieses Jahres als Bürgermeister leitete. Als Chattanooga zur traurigen Berühmtheit wurde, war Littlefield noch ein junger Stadtplaner.
Ich kann mich noch gut an eine Unterhaltung erinnern, die ich in den 70er Jahren mit einem Verkehrsingenieur des Staates Tennessee geführt habe. Das landesweite Fahrradkonzept habe man nur entwickelt, um Bundesmittel zu bekommen, hat er gesagt. Damit wurden dann Autobahnen gebaut. Und dann hat er noch hinzugefügt, dass Straßen schließlich kein geeigneter Platz für Fahrräder und andere Spielzeuge seien. Er benutzte wirklich den Begriff Spielzeug.
Dann machen wir es eben selber, dachte der junge Stadtplaner damals. Littlefield und die anderen in der Stadt krempelten die Ärmel hoch und gingen an die Arbeit. Rad- und Fußwege wurden angelegt. Littlefield selber fährt übrigens auch Rad, aber lieber nicht in kurzen Hosen. Manche Menschen sollten einfach kein Spandex tragen, sagt er. Er nimmt den Umweltschutz sehr ernst. Seit 1992 kurven kostenlose Elektrobusse durch die Stadt. Im selben Jahr eröffnete das Tennessee Aquarium, das größte Süßwasseraquarium der Welt. Das Kongresszentrum der Stadt gehört zu den energiesparendsten des Landes. Hoch über dem Fluss prangt das Kunst- und Museumsviertel. Alles lief also gerade wunderschön an mit der Nachhaltigkeit und dem Strukturwandel in der Stadt. Und plötzlich blickte die Welt nach Washington. Präsident George W. Bush weigerte sich, das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben. Klimaschutz ist schlecht für die Wirtschaft, so ungefähr lautete sein Argument. Ruth Thompson von Outdoor Chattanooga zieht missbilligend die Augenbrauen unter ihrem Fahrradhelm hoch. Wir wissen besser, was Nachhaltigkeit für eine Stadt tun kann, sagt sie.
His refusal to do that is a decision that I personally would not agree with. We know what being sustainable can do for this city.
Gemeinsam mit anderen Stadtoberhäuptern unterschrieb Bürgermeister Littlefield 2005 einen Klimaschutzplan, der die Richtlinien aus dem Kyoto-Protokoll übernahm. Die rechtsgerichtete Tea Party-Bewegung hat ihn daraufhin als fortschrittsfeindlich beschimpft. Und darüber kann der große Mann mit dem noch größeren Humor nur lachen.
I've been attacked by the Tea Party for having done that. They said I was against air conditioning. Really?
Erst Nachhaltigkeit bringt Wohlstand. Davon ist Ron Littlefield felsenfest überzeugt.
We are the best example of the fact that quality of life.
Wir sind das beste Beispiel dafür, dass es richtig ist, sich für Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Umweltbelange einzusetzen. Und das gilt auch, wenn man das ganze Thema nur als kalte Wirtschaftsstrategie betrachtet.
Auch europäische Konzerne wie der Energieriese Alstom mit über 90.000 Mitarbeitern stießen irgendwann auf der Suche nach neuen Standorten auf Chattanooga und fanden eine alte Fabrik am Flussufer, erinnert sich Littlefield, der ihnen, wie es sich für einen guten Bürgermeister gehört, freudestrahlend alles anbot, was sich die kleine Stadt in Tennessee nur leisten konnte. Aber darauf kam es den Europäern gar nicht an.
They came to us and said, we're considering Chattanooga.
Sie kamen zu uns und sagten, wir wollen $1 Milliarde bei euch investieren. Und natürlich haben wir ihnen Steuererleichterungen und so weiter angeboten. Aber letztlich kam der Chef von Alstom zu mir und sagte, Herr Bürgermeister, wir wollen nach Chattanooga kommen, aber nur unter einer Bedingung. Sie müssen versprechen, dass Sie die Promenade am Flussufer verlängern, und zwar an unserer Fabrik vorbei, damit unsere Leute etwas von dieser Annehmlichkeit von Chattanooga haben.
Und Alstom war nicht der letzte Großkonzern, der sich auf den Weg nach Tennessee machte. Besonders stolz ist Littlefield darauf, dass sich der deutsche Volkswagen-Konzern mitten in der Weltwirtschaftskrise entschloss, in Chattanooga künftig Autos zu bauen. 3000 Mal wirbelt das Drehkreuz am Eingang zur Fabrik am Morgen herum, 3000 Mal am Abend. Eine leuchtend blaue Brücke, entworfen von Studenten der örtlichen Universität, schlägt einen Bogen vom Ausbildungszentrum zur Fabrik. VW sammelt das Regenwasser auf dem Werksdach und lässt damit die Toiletten spülen. Es lackiert seine Autos möglichst umweltfreundlich und möchte seine brandneuen Fahrzeuge emissionsarm auf der Schiene abtransportieren. Das Gelände, auf dem früher eine Munitionsfabrik stand, hatte noch einen Gleisanschluss und jetzt einen brandneuen Bahnhof.
Don't you like our new car?
I love this. This is wood grain. That's what some of the more expensive Mercedes and BMW, but it just has the look and then yeah, this is kind of sporty.
Shelda Spencer-Reese ist Tourismusmanagerin in Chattanooga. Die kleine Frau darf Probe sitzen im Passat, der frisch vom Band gelaufen ist. Sie streicht versonnen über das Holzimitat im Armaturenbrett. Der Wagen ist deutlich preiswerter als die deutsche Variante und 10 cm länger. Shelda wirkt ein wenig verloren darin. Mit Kennerblick scannt sie das Wageninnere nach einem entscheidenden Ausstattungsdetail. Den Becherhalter.
Die Cupholder, ja, das ist eine ewige Geschichte. Und diesmal sind wir schon überzeugt, dass wir die richtige Größe und auch die richtige Anzahl haben. Den Amerikanern ist klar, dass die Deutschen keine Cupholder brauchen, immer nachdem sie das erste Mal auf der Autobahn gewesen sind und bei 160 also keine Zeit hatten, sich einen Schluck Kaffee zu gönnen. Das Leben ist hier anders. Es findet mehr auf der Straße statt. Man isst, man trinkt im Auto.
Und man trinkt aus Eimern.
Und man trinkt aus ohne Henkel, ja, und mit Kappe. So eine halbe Gallone, so eine Becher gibt es hier, ja. Da müssen Sie richtig in Autos rumbauen.
Irgendwie scheint es zu klappen, berichtet Günther Scherelis von VW. Denn der deutsche Passat Made in Tennessee verkauft sich gut in den USA. Im Konferenzraum des Werks turnt die Belegschaft in der Pause zu Popmusik. Wer einen festen Job bei VW ergattert hat, fühlt sich wie nach einem Sechser im Lotto. Auch wenn das Werk gerade 500 Leiharbeiter entlassen musste.
Die Leute, die wir hier eingestellt haben, die sind sehr zufrieden. Die verdienen überdurchschnittlich. Es ist vor allen Dingen ein Arbeitsplatz, der sicher ist, der Krankenversicherung bietet, was der Pensionsrückstellung bietet. Das sind dann alles Dinge, die wir in Deutschland zwar auch so machen, die hier aber schon außergewöhnlich sind.
398 US-Städte wollten das VW-Werk. Chattanooga hat den Zuschlag bekommen. $1 Milliarde hat der Wolfsburger Konzern in das neue Werk investiert und direkt oder indirekt 12.000 neue Jobs in Chattanooga geschaffen. Letztendlich haben das Umweltkonzept und die Lebensqualität in Chattanooga den Ausschlag gegeben, sagt Ron Littlefield, der als Bürgermeister das Geschäft eingefädelt hatte. Er wird ganz sentimental, wenn er von seiner Jugend im VW-Käfer erzählt. Jeder in den USA hat eine VW-Geschichte, meint er.
It was like a cultural icon.
Der VW-Käfer war so etwas wie eine kulturelle Ikone. Und auf einmal ist sie ein Teil unserer Stadt geworden. Und da geht es um viel mehr als um die Wirtschaft und Tausende von Jobs. Da ist ein Traum wahr geworden.
To us, it was a dream come true.
Aber auch die New Economy findet in Chattanooga ein Zuhause. Die Stadt hat das schnellste Internet der USA, 200 Mal schneller als im Durchschnitt des Landes. Das zieht Start-up-Firmen mit jungen Mitarbeitern in die Stadt. Diese neue Generation von Amerikanern will sich nicht ausschließlich von gigantischen Burgern und Dosenbier ernähren, sondern setzt sich lieber bei Susan und Sally Moses an den Tisch. Der Familie der beiden Schwestern Moses gehörte das Gelände, auf dem heute das VW-Werk steht. Hätten wir es doch nur behalten, stöhnt Susan schmunzelnd. Das wäre ein Vermögen wert gewesen. Stattdessen führen die Schwestern heute das erste ökologische Restaurant in Chattanooga mit Zertifikat und Überzeugung.
I have bok choy, Swiss chard and red lettuce.
Irvi Mariano, geborener Filipino, fährt fast jeden Tag die 10 Minuten von seinem Garten zum Restaurant 212 Market Street. In der Küche ist schon viel Betrieb, als Irvi die Tür aufmacht. Heute bringt er Bok Choy und roten Kopfsalat. Alles biologisch, keine Pestizide, kein Kunstdünger.
Dies ist Thunfisch-Tataki. Das rollen wir in Sesamsaat, würzen es und braten es dann leicht an, sodass es innen noch fast roh ist. Und dazu gibt es einen Salat mit einer Vinaigrette aus Sojasauce und Ingwer. Und das hier ist Forelle. Die wird dreimal in der Woche von einem Mann aus Georgia geliefert.
Die Küche ist klein, eng und heiß. Koch Kevin ist für die Mittagsschicht eingeteilt. 212 Market Street backt sein eigenes Brot, kauft vor allem Lebensmittel von örtlichen Produzenten, die man in einem Umkreis von 100 Meilen bekommen kann. Eine Ausnahme machen sie beim Fisch, gesteht Susan Moses. Das nächste Meer ist einfach zu weit entfernt. Und natürlich hat 212 Market Street eine Solaranlage auf dem Dach, einen veritablen Fahrradparkplatz vor der Tür und eine Aufladestation für Elektroautos auf dem Parkplatz.
Wir unterstützen unsere örtlichen Fahrradteams und wir haben Schließfächer. Unsere Angestellten sollen möglichst mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Und wir haben eine Dusche für die Fahrradfahrer. Unsere Radparkplätze vor der Tür werden gerade mit Hilfe der Stadt erweitert.
Wenn es nach den Menschen in Chattanooga und vor allem nach Ron Littlefield geht, dann sollte das Auto immer verzichtbarer werden. Vielleicht mit Ausnahme der Passats, die vor den Stadttoren vom Band rollen.
Wenn wir es schaffen, aus der Stadt das Beste für die Menschen zu machen, die hier leben, dann wird sich der Rest schon ergeben. Und natürlich gehören Fahrräder dazu, genauso wie Fußwege und Bäume in der Innenstadt. Als Stadtplaner, der schon überall auf der Welt war, glaube ich, dass wir die am meisten transformierte Stadt in Amerika sind.
Dass der Boom in Chattanooga auch ein bisschen damit zu tun hat, dass dort jetzt Autos gebaut werden, ist ein kleiner Scherz der Geschichte. War es doch der Siegeszug des Automobils nach dem Zweiten Weltkrieg, der Chattanooga fast seine wichtigste Attraktion gekostet hätte, den Bahnhof. Wo früher noch 60 Züge pro Tag abgefertigt wurden, waren es 1969 nur noch zwei. Ein Jahr später hielt der letzte Personenzug in Terminal Station. Damit ging die Eisenbahn-Ära Chattanoogas zu Ende. Übrigens den Bahnhof für den fiktiven Chattanooga Choo Choo, den gibt es immer noch. Einer Handvoll streitlustiger Bürger ist es zu verdanken, dass er seinem Abriss entkommen ist und ein zweites Leben als Hotel fristen kann. Ach, und übrigens, die Eisenbahnstrecke im Welthit von Glenn Miller über die berühmte Nachtfahrt von New York nach Chattanooga, die hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Aber wenigstens wurde das Städtchen am Tennessee River über Nacht mehr als nur ein Fleck auf der Landkarte im Südosten der USA. Und noch heute kann niemand, der Chattanooga seine Heimatstadt nennt, irgendwo auf der Welt erzählen, woher er kommt, ohne dass sein Gegenüber sofort zu singen beginnt.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call funny face.
she's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga.